Performance Skills, der Podcast.
Herzlich willkommen zu Performance Skills, der Podcast.
Dem ersten Podcast für Ergotherapie aus Deutschland. Diese Folge entstand in Kooperation mit der Zeitschrift Ergopraxis von Thieme und gilt als Erweiterung zu einem Artikel in der Ausgabe 1023. Hallo Robert.
Hi. Wie geht's? Alles? Hi. War das ein bisschen zu herrisch gerade?
Nee. Ja, ich bin ein empfindliches Pflänzchen heute Morgen, Sonntagmorgen.
Genau, wir nehmen heute außerordentlich Sonntag um 10.30 Uhr auf.
Das stimmt, weil zur normalen Zeit mein Hund sehr krank geworden ist. Dem geht es jetzt wieder gut, keine Sorge. Und jetzt haben wir einen Ausweichtermin und irgendwie fühlt er sich für alle ziemlich gut an. Das heißt, zukünftige Interviewpartner, stellt euch auf Sonntagmorgen ein.
Ja, Sonntag früh.
Genau. Wir wissen zwar nicht, ob das alle so mitmachen, aber zumindest unsere heutige Interviewgästin macht es mit, und zwar die Gabi Bracher. Die ist heute da, um uns über ein ganz, ganz spezielles Thema etwas zu erzählen. Ich bin ganz gespannt, ob ihr davon schon mal was wusstet. Aber bevor wir ins Thema einsteigen, liebe Gabi, schön, dass du da bist. Stell dich doch einmal bitte vor.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich sehr, dass ich hier mit euch sein darf, auch wenn es Sonntagmorgen ist. Für mich ist es auch in Ordnung, dieser Termin. Passt wunderbar. Ja, ich wohne in der Schweiz, im Kanton Aargau und mit meiner Familie, wie ihr schon gehört habt. Und ich bin Ergotherapeutin, habe mein Diplom 2001 gemacht in der Schweiz an der Schule für Ergotherapie. Habe dann noch meinen Bachelor nachgemacht und habe dann so Feuer gefangen am Lernen wieder, dass ich gedacht habe, warum nicht noch ein Master hinterher? Und habe dann noch eine Weiterbildung auf Masterstufe gemacht in ethischer Entscheidungsfindung in Organisation und Gesellschaft. Ein bisschen spezielles Thema vielleicht auch für ErgotherapeutInnen. Ich habe immer in Akuthäusern eigentlich gearbeitet und da am Bett sind mir doch immer wieder eigentlich Fragen begegnet, die dieses Thema einfach betroffen haben und ich gemerkt habe, ich stelle mir da so ethische Fragen, auf die ich gerne nicht direkt Antworten hätte, aber irgendwie so eine Herangehensweise, wie ich mich da selber auch reflektieren kann und meine Position dann auch finden kann. Das war dann der Auslöser. Ich war dann kurz noch Dozentin an der Fachhochschule in Winterthur in der Ausbildung der Ergotherapeutin, bin da auch immer noch als Gastdozentin bei den Physiotherapeutinnen und Ergotherapeutinnen tätig und in einem Teilzeitpensum am Berufsverband der Ergotherapeutin Schweiz. Und jetzt gerade in 10 Tagen starte ich selber wieder als Studentin und mache an der Uni noch den Master in Ethik. Hoffe ich, irgendwann fertig zu sein. Schauen wir mal.
Auf jeden Fall. Wir drücken definitiv die Daumen dafür.
Danke.
Das hört sich sehr, sehr spannend an. Super. Genau, wir drücken natürlich sehr, sehr doll die Daumen. Genau, Gabi, du hast über das Thema Health Advocacy geschrieben und wir oder der ein oder andere wird jetzt sagen, okay, was ist denn das überhaupt und was können wir uns darunter vorstellen? Vielleicht kannst du das kurz erklären, vielleicht auch die Übersetzung noch mit reinbauen, sodass jeder weiß, um was es da genau geht.
Ja, genau. Die Health Advocacy ist eigentlich so ein bisschen unsere Anwaltschaft für unsere KlientInnen. Es bedeutet, dass wir uns einsetzen und engagieren für benachteiligte oder marginalisierte Gruppen oder auch Individuen. Das kann eben auf verschiedenen Ebenen passieren. Also es müssen nicht immer die großen gesellschaftspolitischen Themen sein. Das können es. Zum Beispiel eben, wenn es um barrierefreies Bauen geht, dann sind wir sehr schnell auf gesellschaftspolitischem Parkett. Das kann aber auch auf der Ebene Organisation sein, also wenn es um Maßnahmen zur Arbeitsintegration geht oder ähnliches, Arbeitsversuche in der eigenen Organisation zum Beispiel auch zu organisieren oder auch auf individueller Ebene, KlientInnen-Ebene. Aus eigener Erfahrung war so eine Situation häufig im Akutkrankenhaus, wenn man das Gefühl gehabt hat, jemand versteht die Situation nicht mehr, kann nicht mehr einschätzen, dass sehr schnell auch zum Beispiel die Diagnose Demenz im Raum stand. Und wenn wir als ErgotherapeutInnen dann den Klienten gesehen haben, haben wir manchmal gemerkt, da steckt eine Apraxie dahinter, was einfach auch prognostisch eine ganz andere Geschichte bedeutet. Und da bedeutet es dann eben wirklich auch im interprofessionellen Team sich einzusetzen, dass diese Person dann eben auch zu einem Reha-Platz kommt und nicht sehr schnell zum Beispiel in ein Pflegeheim verlegt wird. Auch das ist Health Advocacy. Es kommt ursprünglich aus den kanadischen Framework für medizinische Rollen, was nicht nur für Ergotherapeutin ist, sondern allgemein für medizinische Berufe. Und das ist eine von verschiedenen Rollen, die da eingenommen werden kann.
Super, vielen Dank. Du sprichst ja in deinem Text darüber, dass Irritation zur Reflexion ja anregen können, wenn wir uns ja darauf einlassen. Vielleicht kannst du uns ein Beispiel machen. Nimm uns mal ein bisschen mit, was du damit meinst.
Ja, genau. Also gerade so ethische Fragestellen fangen häufig an mit einem, nee, geht's eigentlich noch? Oder nee, das kann doch jetzt nicht sein? Oder mussten das so sein? Oder soll ich das? Darf ich das? Und dahinter steckt eigentlich immer so ein Wertekonflikt, wo ich merke, irgendwas geht mir so, man kann sagen, gegen den Strich. Daran merken wir, irgendwas ist komisch. Es fühlt sich blöd an. Und dem dann halt in der Reflexion nachzugehen, was dahinter steckt. Und sehr interessant ist dann halt, welche Konstellation es ist. Wenn es zum Beispiel ein Wertekonflikt in einem Team ist, dann geht es dann häufig darum, Positionen gegenseitig verständlich zu machen, weil es dann nicht darum geht, welche Machtposition setzt dann seinen Wert quasi oder seine Handlungsalternative durch, sondern sich zu verständigen. Ich mache mal ein Beispiel. Ich habe mal in einer Kinderreha gearbeitet und wir hatten da ein Kind nach hypoxischem Hirnschaden, nach einem Asthmaanfall, war seit 4 Jahren im Wachkoma und es war das erste Kind, wenn wir zu wenig TherapeutInnen hatten, der einfach keine Therapie erhalten hat, war aber noch in der Reha. Und eines Tages kam der Oberarzt und meinte zu uns dann, so, wir müssen dieses Kind jetzt ins Pflegeheim verlegen, ich brauche das Bett. Und dann ging so ein Aufschrei durchs Team, so, nee, geht's noch, das kann man nicht machen. Und dann hatten wir auch so eine ethische Fallbesprechung, wo wir dann gemerkt haben, was dahinter steckt, weil der Oberarzt nämlich auch immer auf Visite war im Mutterhaus, im Akutkrankenhaus, auf Intensivstation und diesen Eltern Tag für Tag sagen musste, wir haben keinen Platz. Und dann kam er zurück in die Reha und hat dieses Kind gesehen, was eigentlich wirklich, ja, muss man sagen, nicht mehr in der Reha war, sondern Langzeitpflege, aber wir hatten einfach keinen Platz, wo wir das verlegen konnten. Und schon nur einfach die Perspektive auf die Sicht des Oberarztes kann einfach schon helfen, diese Wertekonflikte dann aufzulösen und dann gute Lösungen, tragfähige Lösungen für alle zu finden. Ein bisschen abgrenzen muss man dann den individuellen Wertekonflikt, wenn ich selber als Person nicht weiß, was ich tun soll. Ein ganz kurzes Beispiel, wenn jemand nicht Auto fahren darf wegen einer Hirnverletzung und einem allenfalls epileptischen Potenzial. Und ich weiß aber ganz genau, diese Klientin kommt jedes Mal mit dem Auto in die Ergotherapie. Was muss ich jetzt tun? Muss ich das melden? Soll ich das melden? Darf ich das melden? Das wäre dann so ein Wertekonflikt in mir selber.
Da würde ich gerne eine Zwischenfrage reinstellen, wenn ich dich damit jetzt nicht überfalle. Ich kann mir vorstellen, dass das echt bei vielen ErgotherapeutInnen so ist, ne? Und ich kenne das selber noch, als ich in der Praxis gearbeitet habe, dass es ähnlich war oder auch in der Klinik, ne? Nach dem Motto, setz mich ins Auto, ich fahre dann schon los. Was mache ich denn, um diesen Konflikt aufzulösen?
Ja, da geht es dann eben so darum, für sich individuell zu schauen, was gewichte ich denn jetzt mehr? Oder überhaupt zu schauen, bin ich denn eigentlich verpflichtet? Also von Deutschland weiß ich es jetzt leider nicht, aber in der Schweiz ist es so, ich habe keine Meldepflicht, das zu tun, das zu melden. Ich habe aber ein Melderecht. Also ich kann da nicht belangt werden, dass ich mein Berufsgeheimnis verletze, wenn ich das weiterleite. Ich darf das. Und dann bleibt dann so die Frage, soll ich das melden oder soll ich das nicht melden? Und dann gibt es dann auch so verschiedene Aspekte, die man dann halt anschauen kann und die einem manchmal dann auch helfen, das Gespräch zu eröffnen. Wenn man zum Beispiel dem Klienten dann einfach sagt, auch hören Sie, für mich ist das nicht zumutbar, als Gesundheitsfachperson mit diesem Wissen zu leben. Entweder halten Sie sich dran, Sie suchen sich eine andere Therapeutin oder ich melde Sie. Und dann einfach so auf klarer Kommunikation dann auch zu sagen, wo ist meine Position, wie weit kann ich das mittragen und wo ist für mich einfach auch Ende im Gelände.
Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Strategie, die ich sehr gut nachvollziehen kann und die vielleicht dem einen oder anderen Therapeut auch dabei hilft. Ich kann es mir auch vorstellen, dass der Unterschied bei den TherapeutInnen noch darin besteht, befinde ich mich auf dem Land, befinde ich mich in der Stadt, kann ich demjenigen zum Beispiel dann auch als Ziel eben das Nutzen der öffentlichen Verkehrsmittel beibringen, könnte das ein Ziel sein? Okay, auf dem Land kann ich ihn dafür sensibilisieren, vielleicht nur noch kurze Strecken zu fahren und wenn überhaupt, oder sich auf die Angehörige zu beziehen und ihm das vielleicht auch zu visualisieren, wie gefährlich das sein kann, um dann Bewusstsein für zu schaffen, weil ja auch viele ältere Menschen ist ja das Auto auch wirklich eine Freiheit, wo jetzt in dem Sinne erstmal nicht hinterfragt wird, ne? Aber da gibt es verschiedene Strategien und ich bin dir echt dankbar, dass wir da jetzt nochmal den Schwenk dazu gemacht haben. Vielen Dank.
Gerne.
Und mal weiter mit der nächsten Frage. Was genau ist in diesem Zusammenhang die Occupational Justice? Kannst du das einmal erklären?
Ich versuch's. Es ist ein sehr interessantes Konzept. Also Justice ist ja eigentlich Gerechtigkeit und Gerechtigkeit an sich ist einfach schon ein ziemlich komplexes Thema, obwohl man sehr schnell eben drüber spricht, wie ich auch versucht habe, im Artikel so ein bisschen aufzuzeigen, wie vielschichtig Gerechtigkeit sein kann. Es ist, glaube ich, uns allen ein sehr, sehr wichtiges Prinzip. Wir alle möchten gerecht sein. Niemand sagt, ich bin gerne ungerecht. Und sehr schnell kommt dann auch so der Begriff der sozialen Gerechtigkeit. Also wie können wir auch unsere Umgebung, unser Zusammenleben gerecht gestalten? Das kann sich beziehen auf das engste Umfeld. Also zum Beispiel, wie behandle ich meine zwei Kinder gerecht, dass die beide den rechten Anspruch auf irgendwas haben, bis hin zu globaler Gerechtigkeit. Also mit dem globalen Süden zum Beispiel, wo ja jetzt auch immer mehr an Aufmerksamkeit gewinnt zum Beispiel. Und die Occupational Justice, die möchte eigentlich eine faire Teilhabe an Arbeit, Bildung, Freizeit und auch anderen Lebensbereichen, unabhängig von Geschlecht, Alter, sozialer Klasse oder anderen Faktoren. Das heißt, es geht da wirklich eben darum, bedeutungsvolle Tätigkeiten zu erkennen und Zugang dazu zu schaffen oder zu ermöglichen. Ist auch ein Teil von Chancengleichheit, wie man das manchmal hört, was eigentlich einen Bezug nimmt auf sinnvolle und produktive Aktivitäten, um die Lebensqualität und das Wohlbefinden aller Menschen zu verbessern. Das ist natürlich ein unglaublich hohes Ziel und unglaublich vielschichtig und komplex, weil da eben dann auch wieder Gerechtigkeit nicht gleich Gleichheit ist, wie ich auch versucht habe im Artikel aufzuzeigen. Also Gerechtigkeit erreichen wir nicht mit der Gleichbehandlung aller Menschen. Und dann muss ich dann gucken, was braucht es, damit Chancengerechtigkeit wirklich hergestellt ist. Und das gibt ganz viele akute, aktuelle Beispiele. Zum Beispiel eben gerade in Afghanistan, wo eigentlich Entwicklung ganz arg in die andere Richtung geht, wo die Frauenrechte wieder sehr stark beschnitten werden und der Zugang zu Bildung zum Beispiel verwehrt wird, der Zugang zu Musik verwehrt wird, indem Instrumente zerstört werden. Und von philosophischer Seite her oder Grundlage gibt es ein sehr interessantes Konzept, wer sich da noch ein bisschen beschäftigen möchte damit, von Amyota Sen und insbesondere auch Martha Nussbaum, einen sogenannten Capability Approach, einen Befähigungsansatz, die sich angeschaut haben, was braucht es denn eigentlich, damit überhaupt jemand befähigt ist, eine Chance auch zu nutzen. Also was braucht es, um eine Chance zu bereitzustellen, auch auf gesellschaftlicher Ebene. Also es braucht Güter, es braucht aber auch Freiheiten. Das sind dann schon interessante, eben auch so ein bisschen übergeordnete Konzepte. Und die Occupational Justice schaut sich dann eigentlich an, was bedeutet das auf Ebene Betätigung?
Ich würde da ganz kurz noch eine Empfehlung nochmal aussprechen, zu dem Thema. Also wer sich da wirklich damit mehr beschäftigen möchte, der könnte sich auch die Bücher von Frank Kronebergh zum Beispiel angucken, der in Südafrika lebt und dort eben das Thema auch sehr, sehr publik macht, beziehungsweise derjenige, der letztendlich das auch so ein bisschen zu uns nach Deutschland auch ein bisschen gebracht hat.
Unbedingt.
Vor etwa 10 Jahren wurde sogar schon mal prophezeit, dass die Occupational Justice ein neues Paradigma in der Ergotherapie sein könnte. Jetzt denkt sich so manch einer, wie jetzt? Ich meine, keine Betätigung oder Partizipation mehr oder what? Wir haben ja das noch nicht mal richtig integriert in die Ergotherapie. Jetzt soll schon das nächste kommen. Wohin will denn jetzt die Ergotherapie? Wie sehen Sie das und wie siehst du das und wie ordnest du die Occupational Justice ein? Und sind wir da schon bereit dafür? Gib uns doch da mal eine Einordnung und eine Einschätzung.
Also ich glaube, es ist kein Widerspruch, sondern ein konsequentes Weiterdenken eigentlich der Partizipation, weil die Occupational Justice ja gerne möchte oder ja fördert, fordern ist wahrscheinlich ja eigentlich das richtige Wort, aber da sind wir bestimmt noch ganz, ganz weit weg, wenn wir das nicht nur global ansehen, sondern auch bei uns, dass es um Gerechtigkeit und Fairness geht, wenn es um die Teilhabe und die Partizipation geht, also in Bezug auf bedeutungsvolle Tätigkeiten. Und es gibt da auch ein sehr interessantes Buch von Rebecca Twinley, The Dark Side of Occupation. Also Illuminating the Dark Side of Occupation heißt es im gesamten Titel. Die, meine ich, zu Recht auch der Ergotherapie so ein bisschen vorwirft, sich so ein bisschen in einem fluffig-rosaroten Ballon zu befinden, wo einfach jede Betätigung ist heilsam, ist bedeutungsvoll, ist wünschbar und zum Teil ein bisschen vernachlässigt, dass es eben auch viele Betätigungen gibt, die wir einfach tun müssen oder die wir auch tun, obwohl wir sie nicht wollen. Oder wie gehen wir mit gesundheitsschädigendem, selbstschädigendem Verhalten um, was für den Betreffenden aber in der aktuellen Situation eine Bedeutung hat? Also wie wenden wir uns dem zu? Und wie können wir dann eben auch Gerechtigkeit schaffen, dass jeder sein Leben und seine Betätigung so gestalten kann, wie er oder sie es gerne möchte? Und das verstehe ich auch unter Occupational Justice und daher eigentlich überhaupt kein Widerspruch zu Partizipation und Teilhabe. Es ist für mich wirklich konsequent eigentlich weitergedacht, wie komme ich überhaupt zu bedeutungsvollen Tätigkeiten für Klientinnen?
Ist natürlich jetzt ein bisschen, also wir können es ein bisschen aus deutscher Sicht ja auch mal formulieren. Du bist ja in der Schweiz ansässig. Was ich mir gedacht habe, tatsächlich, ich will jetzt keine Diskussion starten, aber als wir auch diese Fragen aufgestellt haben, also für die deutsche Ergotherapie, wir sind ja teilweise oder auch zumeist leider immer noch nicht mal im zeitgenössischen Paradigma irgendwie angekommen, also in Deutschland. Deswegen habe ich mir tatsächlich die Frage gestellt, wenn man jetzt noch ein bisschen was draufpackt irgendwie, ob es denn erstmal nicht zu viel wird oder ob man erstmal schauen muss, ob man in dem jeweiligen dritten Paradigma erstmal jetzt ankommt in Deutschland. Also ich weiß nicht, wie es in der Schweiz ist, das kann ich nicht einschätzen. Also.
Ja, ist bestimmt eine berechtigte Frage. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass man es bereits wie mitdenken kann. Was heißt denn eigentlich bedeutungsvolle Tätigkeit? Und das muss eben nicht immer eine sein, die der Klient oder die Klientin frei gewählt hat. Ich glaube, das ist so ein bisschen ein Kerngedanke. Aber und was es dann auch bedeutet für jemanden, sich zu offenbaren in der Therapie. Also wir alle waren wahrscheinlich auch schon mal beim Arzt oder bei der Physio und hat gefragt, na, haben Sie Ihre Übungen gemacht? Und dann sind Sie so, was soll ich jetzt sagen? Oder ja, einfach ehrlich zu sein da, was das bedeutet, zu offenbaren. Und wenn du jetzt da irgendwie eine Betätigung hast, die selbstschädigendes Verhalten darstellt oder sozial nicht erwünscht ist, kommst du nicht in der ersten Therapiestunde rein und sagst, ah ja, und übrigens, das wäre mir noch wichtig. Nee, so funktioniert das, glaube ich, nicht. Aber dass wir das einfach mitdenken, dass es eben nicht immer diese, ich sage es jetzt ein bisschen sehr salopp, diese tolle Freizeitgestaltung ist, was dem Klienten Spaß macht, was seine Gesundheit fördert. Ich glaube eben
Richtig.
wirklich, so einfach ist Betätigung leider nicht. Das ist einfach, hat noch eine andere Ebene, die mitschwingt.
Ich finde das gut, dass du das, wir sprengen jetzt ein bisschen den Rahmen, glaube ich, aber ich finde das gut, dass du das ansprichst. Ich habe da tatsächlich mal einen Klienten gehabt und mein damaliges Team war höchst schockiert, dass ich mit dem das Rauchen geübt habe. Beziehungsweise es ging darum, dass er eben selbstständig in seinen Rollstuhl kommt, um letztendlich aus seiner Wohnung rauszukommen, weil er draußen geraucht hat. Und das Ziel war Rauchen letztendlich. Und alle waren ganz schockiert, wie ich das mit ihm üben konnte. Und ich habe mir gedacht, es ist doch eigentlich jetzt absolut wichtig für diesen Menschen. Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen hinkommen. wie du schon sagst, dass wir nicht, was so gesellschaftskonform für uns bedeutet, was unsere Werte irgendwie sind, sondern des jeweiligen Individuums, was dann letztendlich auch bei uns in der Therapie ist.
Genau.
Okay, wir kommen mal zur nächsten Frage. In deinem Artikel sprichst du auch über die personalisierte Medizin. Vielleicht kannst du kurz mal beschreiben, was das bedeutet und insbesondere, welche Herausforderungen bringt sie denn mit sich?
Ja, genau. Also die personalisierte Medizin ist in der Medizin so ein bisschen eine neuere Strömung oder Erkenntnis, wird auch Präzisionsmedizin genannt. Zum Teil wird darunter verstanden, so von Laien auch, dass es eben patientenzentriert oder klientenzentriert ist. Es ist aber nicht dasselbe. Also es ist Präzisionsmedizin. Und in der Therapie haben wir ja schon lange diesen individualisierten Ansatz eigentlich und diese Herangehensweise. In der Medizin war das noch weniger so. Also da hat man ja, du hast Kopfschmerzen, dann nimm mal diese Tablette. Ne? Ob du jetzt Herr Müller oder Frau Meier bist, du nimmst jetzt diese Tablette. Dann hat man mit der Zeit auch gemerkt, dass es einige Menschen gibt, die auf bestimmte Medikamente besser ansprechen als andere. Also einige haben weniger angesprochen oder sogar gar nicht angesprochen. Das sind dann die sogenannten so Low- oder Non-Responders. Und da hat man sich angefangen zu fragen, es muss ja irgendeinen Grund geben. Und dass man dann sehr tief eben auch so in biochemische Prozesse reingegangen. Und da geht es dann wirklich eigentlich um individuelle, genetische, biologische, aber schon auch umweltbezogene Merkmale. Und die werden dann eben in der personalisierten Medizin einbezogen. Das heißt, dass dann eben Therapien, also die medizinischen Therapien und Behandlungspläne maßgeschneidert auf die einzelnen Bedürfnisse jedes Einzelnen entwickelt werden. Eben schon verwandt, so wie wir eigentlich denken, aber es geht da halt viel, viel tiefer wirklich in die biochemische Materie rein. Das ist zum Beispiel bei Krebstherapien, wo es dann eben ganz, ganz individualisierte Behandlungen gibt, was natürlich eine riesengroße Chance für die Betroffenen darstellt. Du hast noch nach Herausforderungen gefragt, gell, und Chancen. Ich glaube, eine Herausforderung ist, dass wir den Diskurs auf gesellschaftlicher Ebene führen müssen, was das für uns als Gesellschaft und auch im Hinblick auf eben Gerechtigkeit zum Beispiel bedeutet. Diese Therapien sind in der Regel sehr, sehr teuer. Und da kommen wir wieder zum Thema soziale Gerechtigkeit. Also wer hat Anrecht auf diese Behandlung? Können wir in Anbetracht der stetig steigenden Kosten im Gesundheitssystem als Solidargemeinschaft diese Therapien wirklich allen zugänglich machen? Ist das gesellschaftspolitisch vertretbar? Oder ist es dann auch vertretbar, wenn wir sagen, nee, die werden nicht zugänglich gemacht, was dann natürlich für das Individuum ganz furchtbar ist? Also man stelle sich vor, es hat ein Kind Krebs und man sagt den Eltern, es gibt da zwar ein Medikament, das wäre super, super wirksam, aber wird leider nicht bezahlt und kostet jetzt gerade mal schnell eine schlappe halbe Million. Möchten Sie das oder möchten Sie das nicht? Also kommen wir dann ganz schnell so in eine Zweiklassenmedizin. Wer sich das leisten kann, kriegt das auch und wer nicht, der halt nicht. Also das sind sehr brisante Fragen, die wir dann noch zu lösen haben werden auf gesellschaftlicher Ebene. Eine weitere Herausforderung sehe ich auch in den Datenmengen, Datensammlungen, dass Daten auch irgendwann mal wie ein wirtschaftliches Gut sind. Also wer die Daten hat, hat das Wissen, hat die Macht auch und hat dann halt auch Zugang zu finanziellen Mitteln durch diese Macht oder dass Daten gehandelt werden. Das ist ja jetzt schon so zum Teil im Darknet, dass Daten verkauft werden. Was ein weiterer Punkt ist, ist die Auflösung so ein bisschen von Definition von Krankheit und Gesundheit. Also es gibt dann so Zufallsdiagnosen, auch für Prädisposition, halt für zum Beispiel Krebserkrankungen bei genetischen Untersuchungen und wie geht man dann damit um? Also das generiert dann so eine Art, man sagt den wartende Patienten. Die wissen, da ist irgendeine Prädisposition da, sie haben aber noch keine Symptome. Sind die jetzt krank oder sind die gesund oder irgendwas dazwischen? Was heißt das zum Beispiel auch für das Abschließen von Versicherungen? Haben die dann schon zu befürchten, dass sie gewisses nicht mehr abschließen können? Und werden sie dann moralisch verpflichtet auf ein bestimmtes Verhalten zum Beispiel auch, damit diese Krankheit vielleicht nicht ausbricht? Wenn sie das nicht tun, sind sie dann schuld an dieser Krankheit, wenn sie dann ausbricht? Und was bedeutet das dann wieder für die Solidarität? Also ein gutes Beispiel jetzt war nicht für genetische Prädisposition, waren die Covid-Impfungen, Corona-Impfungen. Die Diskussion, soll jemand, der nicht geimpft ist, ein Anrecht auf ein Intensivbett haben oder nicht? Die wurde ja wirklich sehr lautstark geführt. Und da geht es genau um Schuld oder Nichtschuld haben an einer Krankheit. Was ich finde, letzter Punkt der Herausforderung ist auch sehr interessant, dass dann eigentlich wie jeder Patient seine eigene Normalität definiert. Also ich kann ihn oder sie ja dann nicht mehr vergleichen mit einer anderen Gruppe, weil das dann so tief und individualisiert ist, dass ich nicht sagen kann, ah ja, genau, Herr Müller ist gleich wie Frau Meier, sondern Herr Müller ist Herr Müller und Frau Meier ist Frau Meier. Und dadurch werden dann auch so die Forschungsdesigns, die im Moment eigentlich die oberste Evidenz genießen, den obersten Evidenzgrad, also diese RCTs, diese Random Controlled Trials, die werden dann eigentlich als Design gar nicht mehr möglich, weil ich gar nicht mehr kategorisieren kann, wen schließe ich in einer Gruppe ein und wen schließe ich aus.
Das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ich mag gerade noch mal auf zum Beispiel auf diese Genmutationen zum Beispiel eingehen, ne? Wenn man jetzt in die Vorsorge geht zum Beispiel und sieht, da hat man zum Beispiel gerade bei Brustkrebs oder Eierstockkrebs ist es ja zum Beispiel das Gen BRCA1 und das kann man messen lassen aufgrund der ja, ne? Mutter, Tante, alle hatten Brustkrebs, dann macht man das mal und lässt das checken und dann kommt da raus, oh ja, man hat da dieses Gen zum Beispiel, ja, und da steigt das Risiko für Brustkrebs zum Beispiel ab 25 und ich glaube, im Alter von 80 hat man eine 72-prozentige Chance zu erkranken. Das heißt, die Erkrankung, dass da eine Erkrankung stattfindet, ist relativ, ja, ist schon gesetzt so ein Stück weit. Ne? Es besteht zwar immer noch ein Ding, ein kleines Chance, dass man es nicht kriegt, aber das Risiko ist schon sehr hoch. Und ist man da zum Beispiel als Patientin auch verpflichtet, sich jetzt zum Beispiel die Brust abnehmen zu lassen oder das Brustgewebe zu entfernen zu lassen? Berühmtes Beispiel ist da zum Beispiel Angelina Jolie, die das hat machen lassen. Auch sie war in der Kritik, dass ob sie jetzt Frauen dazu quasi animiert, die das Gen finden, ob man dann quasi da dazu tendiert, dass die sich quasi dieses Brustgedrüse rausnehmen lassen oder wie man damit umgeht, ob da ein Druck dann besteht oder ob man sagt, nein, wir lassen den Frauen diese Freiheit selber zu entscheiden, ob sie das machen müssen oder nicht. Und ich finde, das ist eine ganz heikle Angelegenheit, die man sehr mit Fingerspitzengefühl anführen muss.
Absolut, genau.
Ich mag noch mal in die drauf eingehen und zwar jetzt wieder die Rückführung zur Ergotherapie. Bei der Ergotherapie steht ja schon immer der Mensch im Zentrum der Therapie und vor allem auch seine Bedürfnisse. Und eigentlich spielt uns ja so ein bisschen die personalisierte Medizin erst nur so ein bisschen in die Karten. Der Mensch wird als Individuum gesehen, nicht nur mit seiner Diagnose und seinen Symptomen, sondern mit allem, was er hat. Und es wird einen individuellen Therapieplan geschrieben, nicht nur auf biochemischer Ebene, sondern eigentlich schlussfolgernd natürlich auch bei uns Heilmittelerbringern. Das ist dann die Frage, erlebt die Ergotherapie da deiner Meinung nach vielleicht einen Aufschwung im Sinne von, hey, die wussten das schon immer und cool, jetzt nehmen wir die mit ins Boot oder werden wir verschluckt? Ganz profan gefragt.
Ich glaube, es hat durchaus Chancen. Also, wie du gesagt hast, sehe ich auch eine Chance darin, dass es in der Medizin ein besseres Verständnis dafür schaffen könnte, was ein klientenzentriertes Vorgehen bedeuten kann, was wir ja eben wirklich immer schon auf unsere Fahne geschrieben haben. Also die Grundidee ist tatsächlich wie tief in der Ergotherapie schon verankert. Was ich auch als Chance sehe, ist eigentlich, dass eben diese quantitative Forschung ein bisschen an Bedeutung verlieren könnte und die qualitative Forschung ein bisschen an Evidenz vielleicht auch zulegen könnte oder dass man sich da einfach auch mehr zuwendet. Jetzt ganz direkte Auswirkungen auf die Ergotherapie, denke ich, wird es wahrscheinlich nicht haben und vieles wird eben auch auf gesundheitspolitischer und gesellschaftspolitischer Ebene zu lösen sein, was zu tun ist. Und ich glaube einfach, was man unterscheiden muss, ist, Die personalisierte Medizin gibt ganz viel Informationen, die der Betroffene selber keinen Zugang hat. Also da kann ich sagen, ich habe dieses Gen oder ich habe dieses Gen nicht. Und wir in der Ergotherapie arbeiten ja eigentlich in erster Linie mit diesen Informationen, die dem Betroffenen zugänglich sind, die er oder sie uns geben kann, dass das noch so ein Unterschied ist, hat natürlich dann auch wieder etwas mit Macht zu tun, weil die Medizin hat dann ein Wissen über einen Menschen, die ihm nicht zugänglich ist. Und eben, wie du vorhin auch gesagt hast, also Wissen kann auch schaden. Also, oder der Mensch hat auch ein Recht auf Nichtwissen, dass jemand dann sagen kann, ich will das gar nicht wissen. Ich
Genau.
will einfach leben, wie ich möchte. Und was passiert, das passiert. Dann komme ich gar nicht in dieses Dilemma von Schuld, nicht Schuld, soll ich, muss ich, werde ich gedrängt. Ich weiß es einfach nicht. Und ich denke, das muss auch möglich sein. Und ich glaube, das grenzt dich dann so ein bisschen ab, auch zur Ergotherapie, weil wenn jemand in die Ergo kommt und sagt, ich will da aber gar nicht wissen, was wichtig ist oder was ihr braucht, um arbeiten zu können, dann wird es ja dann schon schwierig. Also ich glaube, das ist dann die Ergotherapie noch einmal ein kollaborativerer Ansatz jetzt als die personalisierte Medizin, die dann schon auch nochmal dieses Wissensgefälle halt hat von Medizin gegenüber den Betroffenen. Ich glaube, das ist etwas, was es unterscheidet.
Gehen wir mal weg von der personalisierten Medizin und auch von der Occupational Justice in dem Sinne, was der Realität entspricht, sondern gehen wir in die Wünsch-dir-was-Welt. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was sich für morgen in der Ergo-Welt in Bezug auf die Occupational Justice oder auch in Bezug auf den Health Advocate tun sollte, was würde sich geändert haben?
Ja, da hätte ich schon einen großen, großen Wunsch, dass einfach soziale Ungerechtigkeiten mehr thematisiert werden, noch mehr als bis jetzt. Also es kommt ja schon langsam, dass man auch so die Rohstoffausbeutung des globalen Südens für unsere Konsumgesellschaft, dass man das mehr thematisiert, was das einfach auch mit der Welt, dass dann wirklich Gerechtigkeit auf globaler Ebene macht und für Herausforderungen stellt, bis hin dann, denke ich persönlich, hat eben auch großen Anteil dann an Migrationsbewegungen, wo man dann aus wirtschaftlichen Verhältnissen flüchten muss oder möchte, dass das ganz viel einfach auch mit damit zu tun haben, wie ungerecht einige Teile der Welt behandelt werden von anderen, dass man da bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, dass es weniger Schuldzuweisungen gibt in diesen Diskussionen. Und dass man an echten Lösungsansätzen versucht zu arbeiten, insbesondere auch global. Aber das ist dann wirklich eben schon sehr tief im Wunschdenken, weil das dann halt, ja, das ist ein Problem. Es gibt so auf globaler Ebene gibt es auch keine Instanz gegenüber der man sich verantworten muss. Es gibt zwar schon von der UN bestimmte Gremien, aber es gibt kein globales Gesetz, was wirklich für jedes Land gilt. Und dann es ist unheimlich schwierig, das halt irgendwie in echten Lösungsansätzen, die dann auch verbindlich eingehalten werden und nicht nur Lippenbekenntnisse sind, zu überführen. Und was ich mir auch wünsche, ist, dass wir uns nicht zu schnell verstecken hinter Floskeln, wie wir können ja als so ganz kleine und einzelne eh nichts bewegen. Also ich finde, die denke, dann würde sich nie irgendwas bewegen. Also das würde ich mir wünschen, dass wir alle auch unseren kleinen Beitrag leisten und auch eben, wenn es nur dafür sorgen ist, dass die Apraxie-Patientin nicht im Pflegeheim landet, weil jeder denkt, sie ist dement. Da können wir anfangen.
Das sind wunderbare Wünsche. Hört sich nach einer tollen Welt an. Fast, Sabrina, es hört sich fast wie ein Schlusswort an. Ist es aber nicht.
Nein.
Eine Frage haben wir noch. Normalerweise hätten wir das tatsächlich als Schlusswort gerade nehmen müssen, finde ich. Aber gut. Gabi, die letzte Frage, und die hat jetzt nicht unbedingt etwas mit dem Fachlichen zu tun. Du kannst ja rein fachlich natürlich beantworten, wenn du möchtest. Das bleibt dir komplett überlassen. Wer oder was hat dich denn auf deinem bisherigen Lebensweg inspiriert oder wer oder was tut es denn immer noch?
Ja, beruflich gibt es da bestimmt viele so Rollenvorbilder. Das sind von Dozentinnen in der Ausbildung bis hin zu aktuellen Expertinnen. Und was mich immer beeindruckt, wenn es Expertinnen sind, die sich nicht zu schade sind, sich auf fachliche Diskussionen einzulassen mit Menschen, die noch weniger Wissen haben und sich einfach auf eine Diskussion einlassen und damit auch wieder ganz viel Wissen mitgeben und der anderen Person die Möglichkeit geben, sich auch weiterzuentwickeln. Und da durfte ich auch gerade im Bereich der Ethik einigen sehr tollen Menschen begegnen und Gespräche führen, die mich persönlich sehr viel weitergebracht haben. Und natürlich auch eben so PionierInnen auf ihren Gebieten, die einfach mal aufhören zu denken und sagen, wir machen jetzt, wir versuchen und dann passen wir uns wieder an, die neue Wege gehen, die bereit sind, auch Risiken einzugehen. Und dann gibt es in meiner Familie bestimmt auch noch Menschen, die mich inspirieren. Das ist zum einen mein Mann, der ist von Beruf Pilot und tickt sowas von anders als ich. Also der denkt ganz häufig halt in Checklisten, schwarz-weiß, gemacht, nicht gemacht, richtig, falsch, so ist es. Und wir lernen da immer auch noch voneinander und dieser Perspektivenwechsel tut mir immer gut und ich hoffe, er hat manchmal auch noch einen Nutzen von unserer Diskussion für sich selber. Ich auf jeden Fall profitiere. Und auch ganz stark inspirieren tut mich meine Tochter. Die eine Tochter ist auf dem Autismus-Spektrum und das wissen wir jetzt seit knapp 2 Jahren. Sie ist jetzt 14, wird 14 und da gehen wir auch gemeinsam ein anstrengenden, herausfordernden, spannenden, innigen Weg mit viel Hürden und aber auch vielen schönen Momenten. Und wie sie das alles auch meistert und angeht und den Mut hoffentlich nicht verliert, ihren Platz in dieser Gesellschaft, die eben auch da nicht immer gerecht ist, bei weitem nicht immer gerecht ist, das inspiriert mich und ich hoffe, sie packt das. Genau.
Wow, schön. Auch das sind schöne
War
Schlussworte.
sogar noch ein bisschen schöner.
Ja, das stimmt. Liebe Gabi, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Vielen Dank, dass du heute so viele Themen angesprochen hast und zwar nicht trocken. Also ich würde behaupten, dass es wirklich viel gefüllt war mit praktischen Beispielen, wo sich jeder in einer bestimmten Situation wiederfinden kann, dass man davon wirklich was mitnehmen kann und das eigene Handeln, die eigenen Werte und auch das Standing im zum Beispiel interdisziplinären Team und so weiter immer wieder neu bewerten kann. Und das finde ich toll, dass du uns diesen Input gegeben hast. Vielen Dank dir dafür.
Danke euch. Dankeschön.
Und wenn ihr, liebe HörerInnen, jetzt heute sagt, puh, das war ganz schön viel. Wir haben da, oder ich habe da noch die ein oder andere Frage, die mir jetzt brennend dazu auf den im Kopf herumschwirrt. Dann meldet euch bei uns. Wir leiten die Frage gerne an Gabi weiter oder beantworten sie selbst, je nachdem, worum es gerade geht. Genau, meldet euch da wirklich sehr gerne unter info@performance-skills.de oder gerne per Instagram. Da sind wir eigentlich auch immer gut zu erreichen.
So ist es. Genau, von meiner Seite auch nochmal vielen Dank, Gabi, für die wirklich gute Folge, die wir heute aufnehmen durften mit dir. Und freue mich wirklich auf Rückmeldungen oder ich hoffe, dass Rückmeldungen kommen. Und ansonsten, ja, könnte ich nur sagen, Sabrina, wir hören uns dann ja auch in der nächsten Folge irgendwann. Liebe Hörerinnen, liebe
Ja.
Hörer, passt auf euch auf und bis bald. Mach's gut.
Bald.
Ciao.
Performance Skills, der Podcast.